Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute die zweite von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Ja, wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Der Autor erarbeitet in schlichter Weise den biblischen Befund und entfaltet so ein Bild der Person Jesu, das besonders solchen Menschen, die das biblische Zeugnis ernst nehmen, die Bedeutung dieses von Gott gesandten Retters erschließt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Teil 2, Kapitel 3a, Wer war Jesus? Jesus hat bewusst angeregt, über sein Gottsein nachzudenken. Wenn Menschen den Herrn Jesus auf seine Aussagen im Blick auf seine Sohnschaft Gottes ansprachen, versuchte er nie, dem Gedanken an sein daraus resultierendes Gottsein zu widersprechen oder sie anders zu belehren. Im Gegenteil, er forderte seine Zuhörer geradezu auf, aufgrund seines Sohnseins auf sein Gottsein zu schließen. So berichtet die Bibel von 4 Männern, die einen Gelähmten zu Jesus brachten. Jesus hätte nun den Gelähmten heilen und dann mit ihm über sein Leben, seine Schuld und so weiter sprechen können. Das tat er nicht, sondern er sprach ihm als erstes Sündenvergebung zu. Das forderte die Schriftgelehrten heraus, über die Person Jesu nachzudenken, und sie kamen zum Ergebnis, dass Jesus lästern würde, da nur einer Sünden vergeben kann, nämlich Gott. Jesus nun, der wusste, was sie dachten, auch das ist eine göttliche Fähigkeit, belehrte sie nicht eines anderen, er stellte auch nichts klar, sondern er bestärkte sie durch sein Handeln, ihn als den anzuerkennen, der Sünden vergeben kann, und machte sich so Gott gleich, wie in Johannes 4, Vers 18. Markus schreibt dazu in Markus 2, die Verse 5 bis 12, »Und als Jesus ihren, der Freunde des Gelähmten, Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Kind, deine Sünden sind vergeben.« Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, »Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott?« Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen, »Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Jesus bestärkte hier durch sein Reden und Handeln den Gedanken seiner Zuhörer, dass er Gott gleich sei, was für diese eine Lästerung darstellte. Was sie dabei aber beeindruckte, war, dass sich Gott direkt zu dessen Aussagen bekannte, indem er das Wunder geschehen ließ. Das bezeugte auch der Blinde in Johannes 9, die Verse 31 bis 33. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. In Johannes 8 weist Jesus immer wieder darauf hin, dass er als Sohn Gottes vom Vater gesandt sei und den Willen seines Vaters tun werde. In diesem Gespräch steigert er seine Aussagen immer weiter, bis seine Zuhörer wieder die Frage nach der Größe Jesu stellen. In Johannes 8, Vers 53, Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Diese Frage, was machst du aus dir selbst, wird heute auch gestellt. Jesus stufte sich aber nicht unter die Propheten oder unter die Engel ein, sondern er stellte sich weit über Abraham, und seine Zuhörer mussten wieder den Eindruck gewinnen, dass er sich zu Gott machte. Er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Er verwendete hier die ewig seiende Zeitform der Gegenwart. Jesus stellte sich ihnen als der ewig seiende, der Ich Bin, vor. Das passte zu seinem Anspruch, Gott gleich zu sein. Die Reaktion seiner Zuhörer war entsprechend. In Vers 59 lesen wir, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Der Schreiber des Hebräerbriefes weist auf eine Person hin, von der wir im Alten Testament lesen. Diese Person mit Namen Melchisedek war gleichzeitig ein König und Priester Gottes. Melchisedek war eine Vorschattung, ein Bild auf Jesus Christus hin. In Hebräer 7, die Verse 1 bis 3 lesen wir von dieser Person. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Es gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Über die Herkunft Melchisedeks wissen wir nichts. Die Bibel berichtet weder von seinem Vater noch von seiner Mutter. Der Schreiber des Hebräerbriefs legt diese Tatsache, geleitet durch den Geist Gottes, so aus, dass dieser Melchisedek im Alten Testament ein Vorbild auf Jesus ist. Wie wir von Melchisedek keinen Anfang, keinen Vater und keine Mutter kennen, so ist auch Jesus in seiner Göttlichkeit, als Sohn Gottes, ohne Anfang und ohne Ende. Der Bericht über Melchisedek soll uns also lehren, dass das Urbild Jesus Christus, auf das Melchisedek nur ein Hinweis war, weder Anfang noch Ende hatte. Er ist der ewig Seiende, der Ich Bin. In Matthäus 22, die Verse 34 bis 40, stellt ein Pharisäer Jesus eine Fangfrage. Hintergrund scheint auch hier wieder die Person Jesu zu sein, wenn er fragt, Lehrer, was ist das größte Gebot im Gesetz? Denn Jesus hatte immer wieder auf sich selbst hingewiesen und Anerkennung gefordert, wie es nur Gott zusteht. Jesus erkennt den Hintergrund der Frage und weist deshalb zunächst auf die alleinige Ehre Gottes, des Vaters, hin. Er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Nach den Gedanken der Pharisäer gab es neben dieser Liebe zu Gott, dem Vater, keinen Platz für eine andere Person. Und gerade deshalb fordert Jesus sie mit einem zusätzlichen Zitat aus dem Alten Testament heraus, weiterzudenken. Die Verse 41 bis 46. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Menschlich gesehen kann niemand Sohn, Nachkomme sein und gleichzeitig dessen Herr. Außerdem ist bei dieser Stelle in dem Psalmen interessant, dass der Herr zum Herrn spricht. Und Jesus macht im Neuen Testament hier keinen Unterschied in der Bezeichnung. Der Kyrios spricht zum Kyrios. Gott spricht zu Gott. Und dieser Herr, dieser Sohn, und dieser Herr, dieser Sohn, dieser Gott war der verheißene Sohn Davids, der einmal auf dessen Thron sitzen wird, um zunächst das tausendjährige Reich und dann das ewige Reich zu regieren. Was für einen Herrn, was für einen Gott haben wir? Jesus hat Ehrerbietung gefordert. Obwohl Jesus vollkommen demütig lebte und sich allen zum Diener machte, hat er Ehrerbietung nie abgelehnt, sondern sie zugelassen und gefordert. Was sein Menschsein betrifft, so kannte man ihn als den Sohn des Zimmermanns aus Nazareth, als einen Mann aus einer armen Familie, einem Ort und einer Umgebung, von denen keine Verheißung auf irgendeine wichtige Person bekannt war. So fragte Philippus, als er von Jesus hörte, »Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?« Johannes 1, Vers 46. Und als sich die Pharisäer über Jesus unterhielten und Nikodemus ihn verteidigen wollte, sagten sie zu ihm, »Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht.« Dieser Wanderprediger sagte über sich selbst, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Matthäus 12, Vers 42. Mehr als der größte und weiseste König von Israel sollte er sein. Entweder er war unbeschreiblich überheblich oder er hatte recht. In Matthäus 11, die Verse 27 bis 30 sagt er, »Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.« Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus war demütig, und doch machte er deutlich, dass er Macht hatte, den Vater den Menschen zu offenbaren. Damit nimmt er eine herausragende Stellung ein, die Gott dem Vater gleich ist. In Johannes 14, Vers 7 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, »Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.« Darauf antwortet Philippus, »Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.« Jesus spricht zu ihm, »So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Hier sehen wir die vollkommene Übereinstimmung des Sohnes mit dem Vater. Jesus zeigt sich hier als Gott gleich. Dazu passt eine weitere Aussage in Johannes 5, die Verse 21 bis 23. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Hier beansprucht Jesus dieselbe Ehre wie Gott, der Vater. Wenn Menschen vor Engeln niederfielen, haben diese immer deutlich gemacht, dass sie das nicht wollten und dass derjenige, der das tat, Gott anbeten sollte. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen. Hebräer 1, Vers 14. Als der mächtige Engel, von dessen Herrlichkeit die ganze Erde erleuchtet wurde, Offenbarung 18, Vers 1, mit Johannes redete, Da wollte sich dieser vor ihm niederwerfen, um ihn anzubeten. Das verwehrte ihm der Engel, indem er sagte: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Offenbarung 19, Vers 10. Auch in Offenbarung 22, als einer der sieben Engel, die die sieben Zorneschalen Gottes ausgegossen hatten, zu Johannes kam und mit ihm redete, fiel Johannes nieder, um vor den Füßen des Engels anzubeten. Doch auch dieser mächtige Engel machte deutlich, dass er nicht angebetet werden wollte. Er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Das war bei Jesus ganz anders. Von dem Blinden in Johannes 9, Vers 38 lesen wir, dass er sich vor Jesus niederwarf und Jesus ihn nicht daran hinderte. Als Jesus auf dem Wasser zu seinen durch einen Sturm in Seenot geratenen Jünger kommt und er sich als der Schöpfergott ausweist, indem er dem Wind und den Wellen gebietet, in Lukas 8, Vers 25, da lesen wir in Matthäus 14, Vers 33, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Auch hier war Jesus weit davon entfernt, den Jüngern diese Ehrerbietung zu verbieten oder sie abzulehnen. Als der Apostel Johannes Jesus in der Offenbarung in seiner Machtfülle sieht, fällt er zu den Füßen Jesu nieder wie tot. Offenbarung 1, Vers 17. Und bringt dadurch seine völlige Hingabe und Verehrung zum Ausdruck. Der Herr Jesus ist nun zur Rechten Gottes. Er ist das Lamm inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, das sieben Hörner und sieben Augen hat. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Offenbarung 5, die Verse 6 bis 10. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Hier wird dem Vater und dem Sohn Anbetung gebracht. Das ist in der beschriebenen Situation geradezu eine Notwendigkeit, der niemand widerspricht. Jesus, Menschensohn und Gottessohn. Im Alten Testament, in Daniel Kapitel 7, Vers 13, lesen wir einen prophetischen Hinweis auf unseren Herrn Jesus. Dort steht: Ich schaute in Gesichten der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel sieht schon im Alten Testament Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einer wie der Sohn eines Menschen mit den Wolken des Himmels kam. Pilatus, der Richter, der Jesus überlieferte, sagte über den Herrn Jesus in Johannes 19, Vers 5, siehe der Mensch. Jesus war der Mensch, wie ihn sich Gott von Anfang an erdacht und gewünscht hatte. Jesus war der, der keine Sünde kannte. Pilatus sagte dreimal über ihn, dass er keinerlei Schuld an ihm finden konnte. Besonders Jesus selbst hat oft die Bezeichnung Sohn des Menschen für sich verwendet. So auch im Gespräch mit seinen Jüngern nach 3 Jahren, in denen sie ihn begleitet und kennengelernt hatten, in Matthäus 16, die Verse 13 bis 16. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenig später auf dem Weg nach Jerusalem sagte Jesus in Matthäus 20, die Verse 18 und 19 zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. 80-mal lesen wir im Neuen Testament von diesem Sohn des Menschen. Aber genauso wird Jesus auch als der Sohn Gottes bezeichnet. Im Alten Testament finden wir die Frage nach dem Namen des Sohnes Gottes in Sprüche 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Lukas, der von Beruf Arzt war, erläutert, warum Jesus Gottes Sohn war. In Lukas Kapitel 1, Vers 35 berichtet er, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Jesus, durch die Jungfrau Maria zur Welt gebracht, wird zu Recht als Sohn Gottes bezeichnet, weil er durch den Geist Gottes in Maria gezeugt wurde. Der Engel, der Josef die Schwangerschaft Marias erklärte, sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Matthäus 1, Vers 20b. Und Matthäus ergänzt, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Matthäus 1, Vers 23. In der Person Jesu ist Gott selbst mit oder auch unter uns. Circa 45 Mal wird im Neuen Testament der Begriff des Sohnes Gottes auf den Herrn Jesus angewandt. Der Satan forderte Jesus in Bezug auf seine Sohnesstellung heraus, indem er zweimal zu ihm sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann, Matthäus 4 und Lukas 4. Die List des Satans ist, durch Fragen etwas in Zweifel zu stellen. Die nächste Versuchung zeigt seine maßlose Überheblichkeit, indem er den Sohn Gottes dazu bringen möchte, dass dieser ihn anbetet. Die Dämonen, denen Jesus gebot, Menschen zu verlassen, bezeugten ihm seine Gottessohnschaft und erkannten auch seine Macht an, sie einmal zu richten und der Hölle zu übergeben. So berichtet Matthäus in Kapitel 8, Vers 29, und siehe, sie, die Dämonen, schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und Markus berichtet, Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Markus 3, Vers 11. Sie bekannten Jesus als Sohn Gottes, aber nicht zu ihrer Rettung, sondern in Kenntnis ihrer Verdammung. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 8 über diesen Sohn Gottes: Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wie gut, wenn wir auf der Seite dieses Sohnes Gottes stehen und wissen, dass er für uns den entscheidenden Sieg errungen hat. Markus beginnt sein Evangelium mit der Aussage: Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. In Markus 1, Vers 1. Nicht eines Sohnes, sondern des Sohnes. Er ist der einzigartige Sohn Gottes. Jesus als Sohn Gottes ist das große Thema des Apostels Johannes. So sagt er über sein Motiv, sein Evangelium über das Leben Jesu zu schreiben: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 30 und 31. Auch hier sehen wir, dass es nicht um einen Sohn, sondern um den Sohn Gottes geht und dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben. In seinem ersten Brief schreibt Johannes in Kapitel 4, Vers 15: Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Was für eine Verheißung, wenn wir Jesus Christus als Sohn Gottes bezeugen. Und in Kapitel 5, die Verse 12 bis 13: Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ähnliche Gedanken schreibt Johannes auch in seinem Evangelium, in Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie einfach, wie klar, aber auch wie absolut ist dieser Weg der Rettung. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus, Menschensohn oder Gottessohn? Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Mensch vom Menschen und Gott von Gott. Wer dieser Botschaft glaubt, wird errettet. Es ist in keinem anderen das Heil, die Rettung. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12.
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die zweite von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.